Kapitel 17 – Vorbereitung auf das Ende. Am 7. September 1850 zeigte mir der Herr in Oswego, New York, dass ein großes Werk für sein Volk getan werden muss, ehe es am Tage des Herrn bestehen kann. Ich wurde auf solche hingewiesen, die behaupten, Adventisten zu sein, aber die gegenwärtige Wahrheit verwerfen. Ich sah, dass sie untereinander uneins waren, dass die Hand des Herrn auf ihnen lag und sie nun in der Sammelzeit spalten und zerstreuen würde, damit den köstlichen Edelsteinen unter ihnen, die früher irregeführt waren, die Augen geöffnet werden und sie deren wahren Zustand erkennen möchten. Wenn ihnen nun die Wahrheit durch die Boten des Herrn gebracht wird, sind sie vorbereitet, darauf zu hören, ihre Schönheit und Harmonie zu sehen und ihre früheren Gefährten und Irrtümer zu verlassen. Sie nehmen die kostbare Wahrheit an und nehmen einen Standpunkt ein, den sie auch in der Lage sind zu erklären. Ich sah, dass jene, die dem Sabbat des Herrn widersprechen, uns nicht aus der Bibel beweisen können, dass unser Standpunkt falsch sei. Darum verleumden sie jene, die die Wahrheit glauben und lehren, und greifen ihren Charakter an. Viele, die einst gewissenhaft waren und Gott und sein Wort liebten, sind dadurch, dass sie das Licht der Wahrheit verworfen haben, verhärtet worden. Darum zögern sie nicht, jene, die den heiligen Sabbat lieben, auf gottlose Weise falsch darzustellen und falsch zu beschuldigen, wenn sie dadurch den Einfluss von furchtlosen Verkündigern der Wahrheit schädigen können. Aber diese Sachen werden das Werk Gottes nicht hindern. Es ist vielmehr eine Tatsache, dass der Weg, den jene einschlagen, die die Wahrheit hassen, oft genau das Mittel ist, anderen die Augen zu öffnen. Alle Edelsteine werden herausgebracht und gesammelt werden, denn die Hand des Herrn ist ausgestreckt, um die übrigen seines Volkes zu erwecken, und er wird sein Werk herrlich hinausführen. Wir, die wir der Wahrheit glauben, sollten sehr vorsichtig sein, damit wir keinen Anlass geben, dass das Gute, das wir tun, als übel bezeichnet wird. Wir sollten darauf achten, dass jeder Schritt, den wir tun, in Übereinstimmung mit der Bibel ist, denn solche, die die Gebote Gottes hassen, werden über unsere Fehltritte und Vergehen frohlocken, wie es die Gottlosen im Jahr 1843 taten. Am 14. Mai 1851 sah ich die Schönheit und Lieblichkeit Jesu. Als ich seine Herrlichkeit schaute, kam mir nicht in den Sinn, dass ich je von seiner Gegenwart getrennt sein könnte. Ich sah ein Licht von der Herrlichkeit ausgehen, die den Vater umgab, und als es nahe zu mir kam, zitterte ich wie ein Blatt am Baum. Ich dachte, wenn es mir noch näher käme, würde ich sterben. Aber das Licht ging an mir vorbei. Dann konnte ich mir einen Begriff von dem großen und schrecklichen Gott machen, mit dem wir es zu tun haben. Ich sah aber auch, welch schwachen Begriff manche von der Heiligkeit Gottes haben und wie oft sie seinen heiligen und ehrwürdigen Namen unnütz führen, ohne daran zu denken, dass es der große und schreckliche Gott ist, von dem sie sprechen. Während des Gebetes gebrauchen viele unachtsamerweise unehrerbietige Ausdrücke, die den sanften Geist des Herrn betrüben, und deshalb werden ihre Gebete im Himmel nicht angenommen. Ich sah auch, dass viele nicht erkennen, wie sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen hohen Priester im Heiligtum vor Gottes Angesicht zu leben. Jene, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und in der Zeit der Trübsal beschützt werden, müssen das Bild Jesu vollkommen widerstrahlen. Ich sah, dass viele die so sehr nötige Vorbereitung versäumten und auf die Zeit der Erquickung und auf den Spätregen schauten, die sie bereit machen sollten, am Tage des Herrn zu bestehen und vor seinem Angesicht zu leben. Oh, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne irgendeinen Schutz. Sie hatten die nötige Vorbereitung vernachlässigt und konnten deshalb nicht die Erquickung empfangen, die alle haben müssen, um vor dem Angesicht eines heiligen Gottes zu leben. Jene, die sich nicht durch die Propheten zurichten lassen wollen, die es versäumen, ihre Seelen zu reinigen, indem sie der ganzen Wahrheit gehorchen, und die ihren Zustand für besser halten, als er wirklich ist, werden zur Zeit der Plagen aufwachen und erkennen, dass es nötig ist, für den Bau behauen und zugerichtet zu werden. Aber dann wird dafür keine Zeit mehr sein, und es wird keinen Mittler mehr geben, der ihre Sache vor dem Vater vertritt. Vor dieser Zeit ist die schrecklich ernste Erklärung ausgegangen: Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein, aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Ich sah, dass keiner an der Erquickung teilhaben kann, der nicht den Sieg über jegliche Sünde, über Stolz, Selbstsucht, Liebe zur Welt und über jedes unrechte Wort und jede unrechte Tat erlangt hat. Wir sollten deshalb immer näher zum Herrn kommen und ernstlich danach trachten, diese nötige Vorbereitung zu erlangen, die uns befähigt, im Kampf am Tage des Herrn zu bestehen. Lasst uns immer daran denken, dass Gott heilig ist und dass nur heilige Wesen ewig in seiner Gegenwart wohnen können. Kapitel 17 – Der große Abfall. Ich wurde in die Zeit versetzt, als heidnische Götzendiener die Christen grausam verfolgten und töteten. Das Blut floss in Strömen. Die Edlen, die Gelehrten und das gewöhnliche Volk wurden ohne Gnade erschlagen. Reiche Familien wurden arm gemacht, weil sie ihre Religion nicht aufgeben wollten. Aber trotz der Verfolgungen und der Leiden, die diese Christen erduldeten, wollten sie ihre Grundsätze nicht verwässern. Sie hielten ihre Religion rein. Ich sah, dass Satan wegen ihrer Leiden triumphierte. Aber Gott schaute mit Wohlgefallen auf seine treuen Märtyrer. Die Christen, die in dieser gefahrvollen Zeit lebten, liebte er sehr, weil sie willig waren, um seinetwillen zu leiden. Jedes Leid, das sie erduldeten, vermehrte ihren Lohn im Himmel. Doch obgleich Satan sich über die Leiden der Heiligen freute, war er doch nicht zufrieden. Er wollte sowohl den Geist als auch den Körper unter Kontrolle haben. Die Leiden, die sie erduldeten, trieben sie nur noch näher zum Herrn und führten sie dazu, einander zu lieben. Sie bewirkten, dass sie sich mehr denn je fürchteten, den Herrn zu betrüben. Satan wollte sehr, dass sie sich das Missfallen Gottes zuzögen, dann würden sie ihre Stärke, ihren Mut und ihre Festigkeit verlieren. Obgleich Tausende erschlagen wurden, standen andere auf, um ihre Stelle einzunehmen. Satan sah, dass er seine Untertanen verlor, denn obgleich sie Verfolgung und Tod erlitten, hatten sie doch die Zusicherung Jesu Christi, dass sie Untertanen seines Reiches waren. Satan machte deshalb Pläne, um erfolgreicher gegen die Herrschaft Gottes zu kämpfen und die Gemeinde zu überwinden. Er brachte die heidnischen Götzendiener dazu, einen Teil des christlichen Glaubens anzunehmen. Sie bekannten, an die Kreuzigung und Auferstehung Christi zu glauben, und hatten vor, sich den Nachfolgern Jesu anzuschließen, ohne jedoch eine Veränderung ihres Herzens erfahren zu haben. Oh, welch schreckliche Gefahr für die Gemeinde! Es war eine Zeit geistiger Angst. Manche dachten, wenn sie nachgäben und sich mit diesen Götzendienern, die einen Teil des christlichen Glaubens angenommen hatten, vereinigten, könnte dies das Mittel zu deren völliger Bekehrung werden. Satan versuchte, die Lehren der Bibel zu verdrehen. Ich sah, dass schließlich die christlichen Grundsätze herabgesetzt wurden und die Heiden sich mit den Christen vereinigten. Obwohl diese Götzenanbeter vorgaben, bekehrt zu sein, brachten sie doch ihren Götzendienst mit in die Gemeinde, sie vertauschten nur die Gegenstände ihrer Anbetung mit Bildern der Heiligen, ja selbst mit solchen von Jesus und Maria, seiner Mutter. In dem Ausmaß, in dem sich die Nachfolger Christi mit ihnen vereinigten, wurde die christliche Religion verdorben. Die Gemeinde verlor ihre Reinheit und Kraft. Manche weigerten sich, sich mit ihnen zu vereinigen. Solche bewahrten ihre Reinheit und dienten Gott allein. Sie wollten sich nicht vor irgendeinem Bild beugen, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten auf der Erde war. Satan frohlockte über den Fall so vieler. Dann stachelte er die gefallene Kirche auf, jene, die die Reinheit ihrer Religion bewahren wollten, zu zwingen, sich entweder ihren Zeremonien zu beugen und die Bilder anzubeten oder getötet zu werden. Die Feuer der Verfolgung wurden wieder gegen die wahre Gemeinde Christi entzündet, und Millionen wurden ohne Gnade hingeschlachtet. Dies wurde mir in folgender Weise vorgeführt: Eine große Schar heidnischer Götzendiener trug ein schwarzes Banner, auf dem Bilder der Sonne, des Mondes und der Sterne waren. Diese Schar schien sehr heftig und zornig zu sein. Dann wurde mir eine andere Schar gezeigt, die ein reines weißes Banner trug, auf dem geschrieben stand: Reinheit und Heiligkeit dem Herrn. Ihre Angesichter trugen den Ausdruck von Festigkeit und himmlischer Ergebung. Ich sah, wie sich die heidnischen Götzendiener ihnen näherten. Es fand ein großes Blutvergießen statt. Die Christen starben vor ihnen dahin, doch schloss die Christenschar sich umso dichter zusammen und hielt das Banner nur noch fester. So viele auch fielen, es sammelten sich andere um das Banner und nahmen ihre Plätze ein. Ich sah, wie sich die Schar der Götzendiener beriet. Da sie die Christen nicht unterwerfen konnten, vereinbarten sie einen anderen Plan. Ich sah, dass sie ihr Banner niederließen und sich dann der standhaften Christenschar näherten, um ihnen Vorschläge zu machen. Zuerst wurden ihre Vorschläge gänzlich abgelehnt. Dann sah ich die Christenschar sich beraten. Manche sagten, dass sie ihr Banner auch niederlassen, die Vorschläge annehmen und ihr Leben retten wollten. Schließlich könnten sie wieder Kraft erlangen und ihr Banner unter den Heiden hochheben. Einige jedoch wollten diesem Plan nicht zustimmen, sondern waren fest entschlossen, lieber ihr Banner hochzuhalten und zu sterben, als es zu senken. Dann sah ich, wie viele ihr Banner niederließen und sich mit den Heiden vereinigten. Aber die Festen und Standhaften ergriffen es wieder und hielten es hoch. Ich sah, dass fortwährend Einzelne die Schar derer verließen, die das weiße Banner trugen. Sie vereinigten sich mit den Götzendienern unter dem schwarzen Banner, um die zu verfolgen, die das weiße trugen. Viele wurden erschlagen, dennoch wurde das weiße Banner hochgehalten, und es standen immer Gläubige auf, die sich darum sammelten. Die Juden, die zuerst den Zorn der Heiden gegen Jesus erregten, sollten nicht ungestraft entkommen. Als Pilatus im Gerichtssaal zögerte, Jesus zu verdammen, schrien die rasenden Juden: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Die jüdische Nation hat die Erfüllung dieses schrecklichen Fluches, den sie auf ihr eigenes Haupt herabrief, erfahren. Die Heiden und sogenannten Christen waren ihre Feinde. Solche bekenntlichen Christen dachten in ihrem Eifer für Christus, den die Juden gekreuzigt hatten, je mehr Leiden sie über diese bringen würden, desto wohlgefälliger sei es vor Gott. Es wurden deshalb viele der ungläubigen Juden getötet, während andere von Ort zu Ort getrieben und auf jede erdenkliche Weise gequält wurden. Das Blut Christi und seiner Jünger, die sie dem Tode überliefert hatten, kam über sie, und sie wurden mit schrecklichen Gerichten heimgesucht. Der Fluch Gottes verfolgte sie, und sie wurden den Heiden und Christen zu einem Sprichwort und zur Verachtung. Sie wurden entehrt, gemieden und gehasst, als ob ihnen das Kainszeichen aufgedrückt wäre. Doch ich sah, dass Gott dieses Volk wunderbar erhalten und es über die ganze Welt zerstreut hat, damit man an ihm sehen möge, wie es in besonderer Weise vom Fluch Gottes heimgesucht ist. Ich sah, dass Gott die Juden als Nation verworfen hat, dass aber doch Einzelne unter ihnen sich bekehren und imstande sein werden, die Decke von ihren Herzen wegzuziehen und zu erkennen, dass sich die Prophezeiung über ihr Volk erfüllt hat. Sie werden Jesus als den Heiland der Welt annehmen und die große Sünde ihrer Nation sehen, die ihn verwarf und kreuzigte.